Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, Lesung im 2. Heute bereits mit der 10. Folge von Max Mohrs Roman Venus in den Fischen aus dem Jahr 1927. Es geht neben Medizin und Astrologie um das Verhältnis der Geschlechter und der Rassen. Die medizinisch-astrologische Heilanstalt im ehemaligen Landsitz der Königin Luise bei Berlin floriert prächtig. Trotzdem sind Sebastian Quast, der junge Arzt, und Louis Aber, der genialische schwarze Astrologe, nicht glücklich. Sie finden es deprimierend, wie gerne sich die Leute mit ein wenig modischem Bluff abfertigen lassen und haben beschlossen, das Sanatorium ab sofort streng nach den Grundsätzen völliger Wahrhaftigkeit und Offenheit zu führen. Die Probleme lassen nicht lange auf sich warten. Venus in den Fischen von Max Mohr. Es liest Ueli Jäcki.
Dritter Teil, 3, das feuerrote Fragezeichen. Mit einem schnalzenden Männerkuss auf die Stirn und mit einem großen, beschwörenden Händedruck hatten die beiden Schwärmer sich nach Mitternacht getrennt. Mit einem entsetzlichen Alpdruck wachte aber am anderen Morgen auf. Was war? Was war geschehen? Was war gestorben? Was für ein Alpdruck lag da auf seiner Brust? Kam es vom vielen Wein? Lächerlich. Es war auch nicht ein schwerer Traum der Nacht, der noch auf seinem Herzen sitzen geblieben war. Er hatte abgrundtief und traumlos geschlafen, die ganze Nacht. Und seine Gespräche und Gesänge mit Sebastian? Die schönste Nacht seiner langen Wanderung, ganz gewiss, zu fröhlichem Erwachen angetan. Was war? Woher kam dieses Gespenst plötzlich über ihn? Als Gidding ins Zimmer humpelte und das Glas mit Fruchtsalz ans Bett stellte, schloss Aber schnell die Augen und mimte Schlaf mit tiefen, ruhigen Atemzügen. Er konnte jetzt nicht guten Morgen sagen. Ein Todesengel hockte auf seiner Brust. Er fühlte eine Sekunde lang Giddings Blick auf sich ruhen, dann hörte er Gidding wieder aus dem Zimmer schleichen. Er war wieder allein. Er öffnete die Augen, ohne sich zu rühren. Was war? War irgendeine böse Sternstellung in diesen Tagen, irgendein ungünstiger Transit, irgendeine ungünstige Opposition zu seiner Geburtsstellung? Unsinn! Er hatte sein eigenes Himmelsbild im Kopf, er hatte die Sternstellung dieser Tage im Kopf. Es war nichts, keine besonderen Konstellationen waren in diesen Tagen am Himmel. Er brauchte gar nicht erst nach den astronomischen Tabellen zu greifen, die auf seinem Nachttisch lagen, neben den Zigaretten und dem Aschenbecher und dem Fruchtsalz und den welken kleinen europäischen Frühlingsveilchen, die Fräulein Otterlo vor einigen Tagen für ihn gefunden hatte. Zwar der Neptun, der langsam wallende, vollendete in diesen Tagen den dritten Teil seiner Himmelsbahn seit Abbas Geburt im fernen Dixieland. War es das? Ein Trigon zu seinem Geburtsneptun? Unsinn, Unsinn, zum Teufel die ganze Astrologie. Das war ein anderes Gespenst, was auf ihm hockte. Es war, wie wenn ein Toter da liegt, eingesargt ins Nichts und hört, wie die Posaune des Lebens aus der Ferne klingt und kann doch nicht erwachen und dem Ruf folgen. Schön ist der große Bruder des Schlafs, der Tod. Doch eingesagt zu liegen und die Posaune des Lebens zu hören und doch nicht erwachen und folgen zu können, was war das? Das Fenster war offen, Gidding hatte es leise geöffnet, die Vögel schmetterten, es war ihre Fortissimo-Stunde. Irgendwo bellte Struppi ein Mausloch an, alle 2 Minuten krähten sich 2 ferne Hähne zu. Ein Duft von Tau und Sorglosigkeit stieg aus dem jungen Garten empor und drang durchs Fenster, um sich zu mischen mit dem Duft von altem Mahagoni. Und er lag wie ein Toter, eingesargt ins Nichts. Er hörte die Posaune des Lebens rufen und wusste, dass er nicht erwachen und nicht folgen konnte. Kannte nur er allein diesen entsetzlichen Alpdruck? Kam nur über ihn dieser entsetzliche Todesengel? Gab es auch andere Menschen, denen so geschah? Kannten vielleicht alle Mitmenschen diesen doppelten Tod, dieses bleierne Liegen und gerufen werden und nicht erwachen können und nicht folgen können? Geschah vielleicht allen so in irgendeiner Stunde ihres Lebens, den Bauern und den Städtern, den Bastarden und den Europäern? Er erinnerte sich plötzlich eines längst vergessenen Kinderdings. Er hatte sich als winziger Knirps am Opossumbraten Dixielands überfressen und hatte Bauchweh bekommen. Bauchweh war seinem Bewusstsein etwas Neues gewesen. Er hatte stundenlang gegrübelt, ob es auf dieser großen Welt wohl auch noch andere Menschenwesen mit Bauchweh gab. Als er von seiner fetten alten Kinderfrau erfuhr, dass sie auch am Opossum überfressen war und auch an Bauchweh litt, war es schon besser. Und als er dann erfuhr, dass alle Menschenkinder dieser Erde das Bauchweh kannten, war er ganz getröstet. Das Bauchweh ging vorüber und das Grübeln ging vorüber. Und so auch jetzt. Gelobt sei Gott und alle seine Sterne. An irgendeinem Tage lagen alle Menschen da wie er, eingesargt, mitten im Leben eingesargt ins Nichts, und die Posaune des Lebens klang und konnte sie nicht wecken. Sie kannten es alle, ganz gewiss. Gelobt sei Gott und alle seine Sterne. Es ging vorüber. Es ging vorüber durch das Bewusstsein der Gemeinsamkeit mit allen anderen armen Menschenkindern Gottes. Alle 2 Minuten krähten sich 2 ferne Hähne zu, irgendwo bellte Struppi ein Mausloch an, ein wunderbarer Duft stieg aus dem grünen Gras und Laub empor. Es war vorbei. Er konnte auf die Klingel drücken. Geting sollte kommen und das Frühstück bringen. Er frühstückte im Bett. »Trink einen Schnaps, Geting, weil April ist. Setz dich zu mir ans Bett, Kind Gottes, erzähl mir, was es Neues gibt in dieser Menschenwelt.« Aber Geting wusste nichts Neues. Geting wärmte immer wieder sein verkorkstes Leben auf. Auch gut. Irgendetwas. Irgendetwas, was zu dem unsterblichen Tee Chinas passt, zu den kalifornischen Äpfeln, zu den frischen Semmeln aus dem Herzen Europas, zu Herrn Oskar Endriads nicht im Handel befindlicher Hauszigarette Oskar Spezial. Schäl dir auch einen Apfel, alter Icarus, oder friss ihn lieber mit der Schale und erzähl irgendwas nur mit der alten blinden Dame aus Madrid, lass mich in Frieden. Natürlich kam Porto angefahren, Freund Porto aus dem Medrano. Geting und seine letzte große Chance, Geting am Scheidewege, Geting der Idiot. Ein Idiot bist du, hatte Porto gesagt, so oft er in Gidings Garderobe kam. Dann war Porto krass geschminkt, das linke Auge riesig blau geprügelt, 10 große bunte Kringel um das Maul, ein feuerrotes Fragezeichen auf der grünen Glatze. Aber Geting der reine Artist, der Wahrheitsfanatiker des dreifachen Salto Mortale. Geting war ganz in weiß, schneeweißes Trikot, schneeweißer Puder, fertig. »Mensch«, sagte Porto, »siehst du denn nicht, dass du es mit deiner reinen Artistik heutzutage nur noch bis zur Garderobennummer bringst, bei deiner exzentrischen Begabung? Mit dem 100-fachen Salto Mortale kannst du den Leuten heutzutage nicht mehr imponieren. Für einen kleinen schiefen Salto auf die Nase zahlen sie dir das 10-fache wie für deinen großen Todessprung von Trapez zu Trapez. Sie wollen doch heutzutage sich selber sehen, Mensch. Verstehst du denn gar nichts vom Leben? Sie fliegen ja dauernd selber auf die Nase. Sie liegen ja dauernd selber im Dreck. Was sollen sie denn mit deinem großen Heldensprung anfangen? Exzentrik, das ist die große Mode für die nächsten 100 Jahre. Für die nächsten 100 Jahre, hast du gehört?« Aber Geting war ein Idiot in weiß. Geting blieb in weiß. Geting malte sich nicht das feuerrote Fragezeichen auf die Glatze. Geting marschierte in gerader Richtung seine große Route weiter. Porto war weise und Geting war ein Idiot. Ganz gewiss war Geting ein Idiot, ein vollendeter Idiot. Alles andere hätte er erzählen sollen, nur diesen alten Brei hätte er nicht aufwärmen dürfen. Diese Geschichte von dem glücklichen Exzentriker und dem unglücklichen Wahrheitssucher war gerade dazu angetan, den Todesengel wieder über Abba heraufzubeschwören. Er hörte nur halb hin. Er kannte den Clown Porto und seine 3 Meter langen Hosen ganz genau, aber er wusste plötzlich, was das vorhin für ein Albdruck gewesen war. Angst war es. Angst vor seiner neuen Aufgabe. Vor der Wahrheit, vor dem Versprechen, das er in trunkener Schwärmerei Sebastian Quass und sich selber abgegeben hatte. Angst, Angst, Angst. Er wusste genau, wie viel Erfolg er seiner großen astrologischen Gabe zu verdanken hatte und wie viel Erfolg er seinem liebenswürdigen Bluff und seinen geschickten Schmeicheleien und allen seinen bunten Lügen zu verdanken hatte. Wohin trieb ihn jetzt seine Eitelkeit? Wohin trieb ihn Sebastian, dieser ahnungslose junge Europäer? Sebastian war durch ein paar besondere astrologische Kunststückchen für Abbas Genie gewonnen worden. Das waren ein paar Kunststückchen, die er zuweilen bei zehn Menschen übte. Eines Menschen Geburtsstunde, von der man keine Ahnung haben konnte, aus dem Wesen dieses Menschen zu erraten. Das war eines dieser Kunststückchen der großen astrologischen Vernunft, was zuweilen gelang. Quas war ein Jupiter-Typ. Quas besaß auch Kräfte, die man seit Jahrtausenden dem Himmelsraum des Wassermanns zuschrieb. Was war einfacher, als in den astronomischen Tabellen nachzusehen, zu welchen Zeiten Jupiter im Wassermann gestanden hatte und zu welchen Stunden der Jupiter im Wassermann am Horizont aufgegangen war. Dann musste man noch kombinieren mit Quas ungefährem Alter und mit irgendeinem anderen starken Planeten, der sich in seinem Wesen offenbarte, und das Zauberkunststück war vollbracht. Viele solcher Tricks, die ihm kein lebender Astrologe nachmachte, beherrschte aber. Er konnte seiner großen Witterung ganz und gar vertrauen. Und dennoch wusste er, wie viel er seinem Bluff und seinen fröhlichen, bunten Lügen zu verdanken hatte. Nur wenige Menschen gab es, die die Wahrheit hören wollten. Fast alle Menschen pfiffen auf die große astrologische Kunst des Negers, wenn er nicht Sonne, Mond und die Planeten Pfötchen geben ließ und alle Tierkreiszeichen wohlgefällige Lieder pfeifen ließ. Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Aber Quas hatte recht. Man mordete mit diesem ewigen Bluff sein eigenes Genie. Nur mit Wahrheitsfanatismus kam man hinter die Magie der Sterne. Nur mit purer Offenheit baute man diese weltalte und halb vergessene Kunst wieder auf. Nur auf geradem Wege ließ sich dieses grüne Land erobern und unter dem Triumphbogen der Sterne hindurch hinüberführen in das neue Reich. Aber nahm eine Semmel und warf sie Gidding mitten ins Gesicht, musst nicht hundertmal das gleiche Bouillon aufkochen. Er sprang aus dem Bett und riss den Schlafanzug ab. Er trat ans Fenster und pumpte mit tiefen Zügen die Luft des April in seine herkulische, alte, schwarze, weiß beflaumte Brust. Gidding hob die Semmel auf, wischte sie am Ärmel ab und biss hinein. Es war eine frische Semmel. Er aß sie auf, während sein Herr am Fenster stand. Eine rote Blutwelle war über sein bleiches, ausgemerkeltes Artistengesicht gezogen, als ihm die Semmel ins Gesicht flog, aber es war schon vorbei, es war nichts Besonderes. Er kannte diese Späße. Das machte sich bezahlt. »Nimm dir 10 Mark aus meiner Brieftasche«, sagte aber, ohne sich zu wenden. »Aha.« Gidding nahm die vollgestopfte Brieftasche aus Abbas Hose und kassierte seine 10 Mark ein. Er überlegte eine Sekunde, ob er nicht 20 Mark nehmen sollte. Es war nicht zu kontrollieren. Aber er ließ es sein. Ein unverbesserlicher Sohn der Wahrheit. Er steckte die Brieftasche wieder in Abbas Hose zurück und knüllte seinen 10-Mark-Schein unter sein Taschentuch in die Hosentasche. Jetzt hatte er 2780 Mark erspart in einem halben Jahr. 2780 Mark. Abgezwackt an Gehalt, an Trinkgeldern, an Extras. 2780 Mark. Der gute Neger, der gute Herr, gelobt seien alle seine Launen, gelobt seine fröhliche Freigebigkeit und seine frischen Semmeln. Aber wusch sich, pfiff sich eins, zog seinen wunderschönen neuen dunkelgrünen Sakko mit den messerscharf gebügelten Hosen an und schritt mit fröhlichem Gepfeife in sein Sprechzimmer. Es war höchste Zeit. 3 Patienten waren heute vorgemerkt. Frau Babette Barbier saß schon seit 5 Minuten im Vorzimmer und wartete auf den Meister ihrer Sterne. »Entrez, Madame, entrez, nehmen Sie Platz.« Frau Babette Barbier war die 60-jährige Witwe eines reichen Hamburger Kaufmanns. Das Geschäft wurde von den erwachsenen Söhnen fortgeführt, so dass Frau Babette Barbier sorgenlos leben konnte. Sie war eine kluge alte Dame, eine pompöse Erscheinung, eine gefürchtete und geliebte Mutter und Großmutter, die Tante von 34 Neffen und Nichten. Sie war Verwandte von Beruf. Sie hatte täglich mindestens 5 Briefe zu beantworten. Sie begann mit den Vorbereitungen für Weihnachten im Monat September, wenn die Trauben reiften, und sie hatte stets mindestens 3 Nichten in guter Hoffnung. Aber diese riesigen Familienverpflichtungen hinderten Frau Babette Barbier, geborene Ewald, nicht im geringsten, ihr eigenes Leben zu leben. Sie hatte sich eine körperliche und geistige Frische bewahrt, um welche die 16-Jährigen der neuen Generation sie beneiden konnten. Es kam vor, dass junge Männer von 30 Jahren des sinnlosen Flirts in der eigenen Generation müde, sich richtiggehend in diese alte Dame mit den ungefärbten weißen Haaren und den ungeschminkten roten Wangen verliebten. Dass täglich die vorwurfsvollsten Briefe von ihren Söhnen und Neffen und Nichten einliefen, weil sie ihren April in diesem unanständigen und unwürdigen Sensationsbetrieb verbrachte, kümmerte Frau Babette Barbier nicht im geringsten. Die Jungen sollten in ihre eigenen Herzen gucken. Es war eine klippklare Sache, die sie hier betrieb. Sie hatte ihren Kinderglauben verloren und musste sich jetzt gründlich mit allen möglichen Glaubensbekenntnissen der neuen Zeit befassen. Außerdem litt sie an einem ständig wachsenden Rheumatismus. Im vorigen Frühling war sie einen Monat lang in einem südlichen Sanatorium barfuß gelaufen, ohne die geringste Besserung ihres Rheumatismus und ihrer religiösen Skrupel zu verspüren. Im Herbst war sie ohne Erfolg hypnotisiert worden. Jetzt fühlte sie sich sehr wohl in Abbas Institut, begann an seine Sterne zu glauben, vertraute Dr. Quass Nervenpunktmassage und schrieb an ihre 34 Neffen und Nichten: »Kinder, lasst mal eure alte Tante hübsch in Frieden, hier ist es wundervoll.« Sie besaß ein schönes, stilles, ausgeglichenes Horoskop, das war Tatsache. Aber hatte ihr geraten, nachdem er ihre Sternstellungen eingehend studiert und alle ihre körperlichen Schmerzen und seelischen Bedrängnisse erfahren hatte, doch wieder zu ihrem alten Kinderglauben zurückzukehren. Sie sollte den Kampf um eine neue Religion den Jungen überlassen. Sie sollte wieder daran glauben, dass ihr richtige Flügel wuchsen, wenn sie gestorben war. Das hielt er nach der ausgeglichenen Stellung ihrer Sterne für das Beste. Ging es nicht mehr? Er hatte ihr selige Geschichten erzählt aus seiner Priesterzeit in Santa Maria in Dixieland, als er selber noch an die weißen Flügel geglaubt hatte. Sie sollte es wieder versuchen. Er selber konnte es nicht mehr. Er war ein Sohn des Neptun, ein Rebell. Aber Frau Babette Barbier sollte es versuchen. Ging es denn gar nicht mehr? Der Rheumatismus kam nach seiner Ansicht in ihrem Falle von Merkur, von den Nerven, nicht vom Blut und nicht von den Muskeln, wie die Schulärzte sie glauben machen wollten. Also Nervenpunktmassage durch Dr. Quass, meine liebe gnädige Frau. »Meine liebe gnädige Frau«, sagte Abba, ohne aufzusehen, als sich Frau Barbier in dem tiefen Patientensessel niedergelassen hatte, »ich wollte Ihnen heute eine lange Geschichte erzählen über den Stand Ihrer Venus. Man kann da einige böse Scheine herauslesen. Die Venus ist ihr einziger Stern, der ein wenig bedrängt ist. Man könnte sie veranlassen, gnädige Frau, etwas mehr Gutes zu tun, auch außerhalb der Verwandtschaft, um auf diese Weise ihrer Venus zu Hilfe zu kommen. Vielleicht hilft das gegen ihre seelischen Anfechtungen und auch gegen den bösen Rheumatismus. Nach Dr. Quass Bericht von gestern geht es ja mit dem Rheumatismus besser.« Er brach ab, er starrte auf das Horoskop, auf Quass Krankheitsbericht, wieder auf das Horoskop, wieder auf den Krankheitsbericht. Er starrte vor sich hin. Seine Patientin war bereits durch seine letzten Worte nachdenklich geworden. Jetzt hieß es Farbe bekennen. »Sei ruhig, mein Sohn Sebastian, es kommt kein Wischiwaschi mehr.« »Ich will Ihnen etwas verraten, gnädige Frau«, sagte er, ohne von der Schreibtischplatte aufzublicken. »Es ist anders. Es ist alles ganz anders. Ihre Sternstellungen sagen mir augenblicklich gar nichts, was Sie nicht selber wissen. Sie, ich, Sie sind die entzückendste Frau der Welt. Was soll ich Ihnen viel Hokuspokus vormachen? Lassen Sie sich massieren. Aber lassen Sie vorerst alle Ihre Sterne in Frieden. Es ist alles in Ordnung. Ich vermag aus Ihrem Horoskop nichts herauszulesen.« Jetzt war es heraus. Noch niemals hatte er einem Patienten seine Ohnmacht eingestanden. Noch niemals hatte er einen Menschen ohne Kampf aus seiner suggestiven Umarmung entlassen. Sie waren ja alle so leicht zu halten und zu ketten. Selbstverständlich würde Frau Barbier nach diesem Geständnis möglichst bald abreisen und sich ihren Rheumatismus und ihre religiösen Skrupel von einem anderen Zaubermann der Medizin massieren lassen. »Herr Dr. Abba«, sagte Frau Barbier, »ich finde es reizend von Ihnen, dass Sie mir nichts vormachen wollen. Das stärkt mein Vertrauen in ihre Heilkunst und in die ganze Astrologie. Ich kann nicht sagen, wie.« Aber küsste der alten Dame die Hand und entließ sie. Fast wäre ihr um den Hals gefallen. »Quas forever! Innere Stimmesystem forever!« Wahrhaftig, es ging in Europa auch ohne Bluff. »Herr Dr. Zacharias, darf ich bitten?« Dr. Zacharias war ein aufgeschossener Bengel von 25 Jahren, der einzige Sohn eines großen Kunsthändlers und der jüngste Insasse des Instituts. Er hatte soeben in der Klinik des Professors Anderheggen eine kleine Morphiumentziehungskur abgesessen. Er war vom Morphium geheilt. Er stand nur zur Nachkur in Dr. Abbas Behandlung. Professor Anderheggen hatte ihm bei seiner Entlassung geraten, vorerst noch nicht in das Kunstgeschäft des Papas zurückzukehren, sondern eine kleine Übergangszeit einzuschalten, die das süße Laster ganz und gar vergessen machen sollte. Diese Übergangszeit musste mit einer strengen körperlichen oder geistigen Arbeit ausgefüllt werden, und Anderheggen hätte den Bengel am liebsten ein paar Monate lang in ein Kohlenbergwerk geschickt. Dagegen aber streikten Bengel und Papa. Also musste irgendein neuer geistiger Halt für die Übergangszeit des Herrn Dr. Zacharias gesucht werden. Das war nicht leicht, da der junge Mann als Genie galt und bereits 4 Glaubensbekenntnisse, 12 Weltanschauungen, 17 Kunstrichtungen und sämtliche politischen und sozialen Gesinnungen beherrschte. Er hatte schon 2 Bücher geschrieben, die Aufsehen erregt hatten. Ein Buch über alte Madonnenbilder, das durch seinen Hackepeter-Stil und durch seine saftigen Zoten großen Beifall fand, und ein Buch über den Kunsthandel der Zukunft, das sich mehr in Goethes Altersstil bewegte. Professor Anderheggen hatte ihn schließlich an Dr. Abba gewiesen, damit er an den Sternen sein Laster abstreife und einen neuen Halt fände. Der Sohn des großen Kunsthändlers besaß das nichtssagendste Horoskop, das Abba je gesehen hatte. Er war gezeugt zwischen 2 Kunstrichtungen und war geboren zwischen 2 Damenmoden. Da sich in seinem Horoskop und in seinem Leben kein Kampf zwischen einzelnen Planetenströmungen abspielte, war es schwer, ihm eine Regel für die Züchtung dieser oder jener Eigenschaft aufzustellen. Er wurde daher seit 3 Wochen mit Dr. Abbas Selbst-ist-der-Mann-Methode behandelt. Diese große Methode leitete den betreffenden Patienten zum selbstständigen Horoskopieren an, machte einen eigenen Sterngucker und Sterndeuter aus ihm, gab ihm auf diese Weise Ablenkung und Beschäftigung und Halt und Selbstbewusstsein. Der junge Zacharias war bereits ein Meister dieser neuen Kunst. Er stellte seinen sämtlichen Bekannten das Horoskop. Er gab Aufträge prophetischer Natur an alle Maler, die in seinem Kunstsalon ausstellten. Er vergaß zu Professor Anderheggens Entzücken das Morphium in der kleinen silbernen Spritze und gab sich ganz dem Morphium des Nachthimmels hin. Außerdem wurde er von Fräulein Otterlo mit einer Arsenkur gegen Blutarmut versehen. Gerade er gehörte zu den Patienten, die nach Quas Ansicht die Ehre des Instituts zerfraßen. Aber hatte geplant, ihn heute vor die Tür zu setzen. Er hielt ihm einen halbstündigen Abschiedsvortrag und sprach mit wollüstiger Offenheit. Er demonstrierte ihm seine komplette merkurische Minderwertigkeit und seine Unfähigkeit, selbstständige Sterndeuterei zu betreiben. Dr. Zacharias saß im Patientensessel, zündete trotz des Rauchverbots eine Zigarette nach der anderen an, hörte aufmerksam zu. »Nun«, fragte Dr. Abba nach einer halben Stunde großer Wahrheit. Er hoffte, dass Dr. Zacharias jetzt für immer Adios sagen würde. Er freute sich schon auf Quas Begeisterung. In dem freien Zimmer in der Molkerei der Königin Luise sollte ein Freiplatz für irgendeine arme, kranke Frau eingerichtet werden. »Sehr interessant«, sagte Dr. Zacharias. »Was Sie über mich gesagt haben, Dr. Abba, das weiß ich längst. Aber interessant ist mir Ihr eigenes Befinden, Doktorchen. Sie haben ganz bestimmt irgendeine bedeutsame Neptunstellung oder Marsstellung in diesen Tagen. Irgendeine sehr interessante astrologische Strähne ist da im Anzug. Ich weiß nur noch nicht, ob es eine Pechsträhne oder eine Glückssträhne sein wird. Das rumort ja großartig in Ihnen. Bitte sprechen Sie doch noch ein bisschen über meine Minderwertigkeit oder über sonst was. Ich möchte das gern noch ein wenig studieren.« »Gehen Sie zum Teufel, Herr«, brüllte Dr. Abba. Der Sohn des großen Kunsthändlers verabschiedete sich mit großer Herzlichkeit und mit großen Tiraden. Aber Abba sprach kein Wort mehr. Er war ans Fenster getreten und starrte in den Garten. Er fühlte eine grenzenlose Ohnmacht. Es ging nicht ohne jenes feuerrote Fragezeichen auf der Glatze. Er hörte nicht, dass Dr. Zacharias längst gegangen war und dass Herr Oskar Endriat eingetreten war, im Patientensessel saß und sich bereits ungeduldig räusperte. Herr Oskar Endriat war ein hübscher blonder Europäer von 40 Jahren, Junggeselle, Sportsmann, Fabrikant der Zigarettenmarken Valhalla, Jordan, Rheingold, Lulu, Hamlet, Schlingel, Pazifik, Diktator Prima, Bubi Extra, Oskar Spezial. Sein nächster Schlager sollte Mars heißen, weil der Mars nach Abbas Diagnose sein Stern war. Er war ein großer Frauenkenner. Das zeigte sich deutlich an seiner ständigen Siegermiene und an der übertriebenen Schnittigkeit seiner Garderobe. Heute trug er einen hellen Homespan und Golfhosen, die für einen Sechstage-Renner schnittig genug gewesen wären. Da er nicht gewohnt war, dass man ihn warten ließ, sagte er nach dem dritten Räuspern: »Herr Doktor, aber ich bitte sehr.« Aber trat schweigend an seinen Tisch und entnahm seiner geheimnisvollen dicken Ledermappe das Geburtshoroskop des Herrn Endriat, das Jahreshoroskop, das Monatshoroskop und den dazugehörigen Krankheitsbericht der ärztlichen Leitung. Er starrte auf diese Papiere, ohne an Herrn Endriat zu denken. Herr Endriat fasste sich in Geduld und wartete still auf die Neuigkeiten seines Himmels. Er machte ein Gesicht, wie man es beim Zahnarzt macht, wenn man beim Anrühren der Plombe den Mund allzu lange offen halten muss. »Es geht nicht ohne das feuerrote Fragezeichen auf der grünen Glatze«, dachte aber. »Es geht nicht, mein lieber Sohn Sebastian, mein Freund, mein Freund, mein Freund.« Er warf einen kurzen Blick auf Herrn Endriat, der mit leeren Kalbsaugen auf ihn glotzte. Er sah schnell wieder auf seine Papiere. Er hatte statt des hübschen blonden Europäer-Angesichts eine höhnische Fratze mit feuerrotem Fragezeichen gesehen. »Und doch, Sebastian, es geht. Es muss gehen. Hier ist ein Fall, an welchem unsere Kunst sich zeigen kann. Pass auf, mein Freund, es wird gehen.« Er vertiefte sich mit voller Konzentration in Herrn Endriats Stellungen und las dreimal Quass ärztlichen Befund durch, ehe er begann. »Ihre sämtlichen Beschwerden sind nicht nervöse Natur, Herr Endriat«, sagte er ernst. »Oho«, sagte Herr Endriat. Er war wegen nervöser Herzbeschwerden und Magenbeschwerden schon bei vielen Autoritäten in Behandlung gewesen. Sie hatten ihn alle auf Nervosität behandelt. Seine Organe waren gesund. »Nein«, sagte aber, »wir haben hier einen Fall, an dem sich unser Glaube an die Sterne voll und ganz bewährt hat, einen sehr interessanten Fall.« »Hört, hört«, sagte Herr Endriat, aber Dr. Abbas Ernst bedrückte ihn doch ein wenig. Der Neger war sonst so lustig. Viele Patienten hielten seine hinreißende Fröhlichkeit für die Hauptattraktion und für die Hauptmedizin dieses Luxusinstituts. Was hatte der Kerl heute?« »Die Sache ist so, Herr Endriat. Sie werden seit Jahren von den Fachärzten auf nervöse Leiden behandelt, also müssten sich irgendwelche feindliche Bestrahlungen des Merkur in Ihrem Horoskop finden lassen, denn der Merkur gilt seit 5 Jahrtausenden als der Stern der Nervenbahnen. Aber Ihr Merkur ist völlig in Ordnung, Herr Endriat. Ihr Merkur steht besonders gut. Sie haben ja auch stets in Ihren Geschäften eine glückliche Hand gehabt, nicht wahr?«
»Kann ich klagen«, sagte Herr Endriat.
»Sehr schlecht bestrahlt steht dagegen Ihr Mars, Herr Endriat. Ihr Aszendent, Ihr persönlicher Stern, Ihr Lebensstern. Das brachte mich auf den Gedanken, Ihre Leiden könnten vom Blute ausgehen, vom Mars, dem roten Herrscher des roten Blutes.«
»Donnerwetter, ja«, sagte Herr Endriat.
»Ohne ärztliche Kontrolle ist solche Einsicht natürlich eine vage Sache. Ich habe daher Dr. Quass gebeten, meine astrologische Einsicht mit allen Mitteln seiner Schulmedizin zu kontrollieren.«
»Dr. Quass hat mich gründlich untersucht, jawohl«, sagte Herr Endriat.
»Jawohl«, sagte aber, »und hat eine beginnende Verkalkung Ihrer sämtlichen Blutgefäße festgestellt.«
»Oho«, sagte Herr Endriat, »das sagen Sie so, als wäre es Marzipan?«
»Es ist eine großartige Bestätigung meiner Kunst«, sagte aber, Ohne meinen Tipp wären die Fachärzte nicht so bald dahinter gekommen. Ich bin sehr stolz auf diese Frühdiagnose.
»Ich pfeife auf Ihre Frühdiagnose, Herr«, sagte Herr Endriat. »Erst mal abwarten, ob es wirklich so ist.« Er beschloss, in die Stadt zu fahren und einen tüchtigen Spezialisten zu Rate zu ziehen. Der Teufel sollte den Neger holen, wenn es wirklich so war.
Aber fühlte ganz genau die Wut seines Patienten. Aber das kümmerte ihn heute nicht im Geringsten. Hier war wirklich ein Fall, auf den er stolz sein konnte. Quas musste diesen Fall in einer großen medizinischen Zeitschrift veröffentlichen. Quas hatte wirklich auf Abbas astrologischen Tipp hin eine beginnende Verkalkung festgestellt, von der sämtliche Beschwerden des Herrn Endriat ausgingen. Keine medizinische Autorität war darauf gekommen. Noch 1000 solche einwandfreie Fälle und die neue medizinische Magie marschierte. Noch 10.000 solche Fälle und sie war da. Ohne Wischiwaschi, ohne Bluff.
»Pfeifen Sie nicht auf diese wunderbare Frühdiagnose, Herr Endriat«, sagte aber ruhig und voll Stolz. »Sie können ja unsere Diagnose von einem Spezialisten in der Stadt kontrollieren lassen. Haben Sie Achtung vor dieser Kunst. Ihre Heilung wird jetzt viel leichter sein als in 5 oder 10 Jahren. Das sehen Sie wohl ein.«
»Das sehe ich ein«, sagte Herr Endriat. »Was schlagen Sie vor?«
»Was unser Hausarzt vorschlägt, können Sie sich denken«, sagte aber. »Kein Alkohol, keine Venus, kein Tabak, kein Kaffee, kein Fleisch.« »Gute Nacht«, sagte Herr Endriat. »Nicht so schlimm«, sagte aber. »Wir werden nur einen kleinen Teil der fachärztlichen Vorschriften einhalten. Wir werden, da die Diagnose einen Triumph der Astrologie darstellt, auch die schnelle Heilung zu einem Triumph der Astrologie gestalten.«
»Legen Sie los«, sagte Herr Endriat.
Aber war begeistert von diesem Fall. Er vertiefte sich ganz in das Horoskop des Herrn Endriat. Er würde Quas ein Meisterstück liefern, das war klar. Ein Meisterstück mit Kalbsaugen war Herr Oskar Endriat. Es war deutlich zu sehen, dass dieser Mann trotz allen Betriebs leer lief. Also warf sich die Kraft seines bösen Mars auf seinen Körper und ruinierte sein Blutsystem.
»Ich weiß ein Mittel, das besser ist als aller Medizin«, sagte er schließlich. »Ziehen Sie Ihren ältesten Anzug an. Stecken Sie keinen Pfennig Geld in die Tasche. Brechen Sie alle Brücken hinter sich ab. Wandern Sie ein Vierteljahr lang als Tramp durch das Land, aber wirklich ohne einen Pfennig Geld in der Tasche. Versuchen Sie es.«
Herr Endriat lachte. »Wirklich, Sie werden viel Mühe haben, sich durchzuschlagen. Sie werden für jedes Stück Battlebrot mit den Polizisten kämpfen müssen. Sie werden 3 Monate lang keine Zeitung lesen. Sie werden nass werden, wenn es regnet. Sie werden schwitzen, wenn die Sonne scheint. Ihr einziges Hemd wird ein wenig stinken mit der Zeit. Aber in einem Vierteljahr sind Sie von Ihren sämtlichen Beschwerden geheilt, das schwöre ich Ihnen, wenn Sie wirklich sämtliche Rückzugsmöglichkeiten abschneiden.«
Herr Endriat lachte.
»Wirklich? Kein Mensch der Welt kann Ihnen einen besseren Rat geben. Der Mars Ihres Lebens wird ums tägliche Brot schuften und Ihre Blutgefäße in Ruhe lassen. Sie werden wie neu geboren sein.«
Herr Endriat lachte.
»Sie und Ihr Mars, Sie wissen nämlich nicht, was Leben ist«, sagte Abba.
Er war ehrlich begeistert von seinem Vorschlag, von seiner Diagnose, von seiner Heilkunst, von seiner ungewohnten Offenheit, von seinem Meisterstück mit Kalbsaugen.
»Sie laufen völlig leer, Herr Endriat, seit Ihrer Geburt. Das ist die Sache.«
Herr Endriat lachte nicht mehr. Das mit dem Tramp war ja ein guter Witz, aber jetzt ging es zu weit.
»Völlig leer laufen Sie«, sagte aber, ohne die Wolke auf dem Angesicht seines Meisterstücks zu beobachten. »Sie haben Ihre Fabrik geerbt. Sie haben Ihr ganzes Wissen und alle Ihre Sitten geerbt. Sie haben in Ihrem ganzen Leben noch keinen eigenen Schritt getan und noch keinen eigenen Gedanken gehabt. So sind außer dem Merkur die Kräfte Ihres sämtlichen übrigen Planeten ausgeschaltet. Das ist zu wenig für Ihren kräftigen Mars. Er weiß nicht, wohin mit seiner Lebensintensität. Er stürzt sich auf Ihr Blut.
Trampen Sie. Das ist für diesen schrecklichen Leerlauf das Beste.«
»Ich verstehe nicht, was das heißen soll, Leerlauf, Dr. Abba«, sagte Herr Endriat.
»Das klang scharf, und das sollte scharf klingen. Er war in dieses Luxussanatorium gekommen, um sich 14 Tage lang auszuruhen, weil es Mode war, weil diesem schwarzen Genie der Ruf eines geschickten und lustigen Seelenarztes vorausging und weil er von hier aus täglich mit seiner Fabrik telefonieren konnte. Was sollte denn das, Leerlauf? Er verstand nicht, was Abba damit sagen wollte, aber er fühlte, dass irgendeine Grobheit dahinter steckte. Gewiss stellte sich auch diese ganze Verkalkungsgeschichte und Mars-Geschichte und Trump-Geschichte als blödsinniger Schwindel heraus. Aber es war tatsächlich unter seiner Würde, sich von diesem Neger anöden zu lassen. Bei seiner ersten Sprechstunde in diesem Zimmer hatte er Tränen gelacht und wunderschöne, nervenstärkende Dinge über seine Sterne und sein Innenleben gehört. Jetzt kam der Kerl plötzlich mit Frechheiten angefahren. »Darf ich bitten, mir das Wort Leerlauf zu erklären?« sagte Herr Endriat gereizt. Aber sah von seinen Papieren auf und sah seinem Meisterstück in die zornigen Kalbsaugen. »Das verstehen Sie nicht?« fragte er sanft. »Nein«, sagte Herr Endriat und erhob sich schroff aus seinem Patientenstuhl. »Würde, Würde, Würde, Prestige und Würde, das war jetzt das Einzige.« »Leerlauf, nichts, nichts da, ganz hohl, ganz leer«, sagte Aber. Offenbar langweilte er sich, lange Erklärungen über dieses Wort abgeben zu müssen, denn er begann leise vor sich hin zu pfeifen, seinen dunkelgrünen Sakko auf und zu knöpfen, seine Krawatte zu richten. Schließlich nahm er seinen Briefbeschwerer, ein kleines schwarzes Marmorstück, und spielte damit. Er warf den Marmor in die Luft, fing ihn wieder auf, warf ihn wieder in die Luft, fing ihn wieder auf. »So«, sagte Herr Endriat endlich. Man hörte jetzt deutlich, dass er nur noch an seine Würde dachte. »So ist das. Ja, so ist das«, sagte Abba ruhig. Auch er stand auf. Er fühlte plötzlich, dass er seine große Wahrheit in den Wind gesprochen hatte. Er fühlte auch, was in Herrn Endriat vorging. Er stellte sich neben ihn und sah ihm ins Gesicht. Er sah ein paar leere Kalbsaugen, die auf nichts anderes als auf ihre Würde und ihr Prestige bedacht waren. Dazwischen sah er ein feuerrotes Fragezeichen auf und nieder tanzen. Aber er beherrschte sich ganz. Er lächelte Herrn Endriat freundlich zu. Er spielte mit dem kleinen schwarzen Marmorstück. Er warf es von einer Hand in die andere Hand. Er jonglierte meisterhaft, ohne hinzusehen. Er sagte schließlich, um diese erfolglose Sprechstunde der Wahrheit abzubrechen, um diesen ersten und letzten Versuch mit der großen Vernunft zu beenden, um wieder Luft zu bekommen und ohne Alpdruck atmen zu können, er sagte schließlich mit seiner singenden, gutturalen Stimme in aller Ruhe, »Ich habe Ihnen meinen besten Rat gegeben, Herr Endriat. Verstehen Sie mich wirklich nicht? Verstehen Sie nicht, was Leerlauf ist, Herr Europäer?« »Ich verstehe Sie ganz genau«, sagte Herr Endriat. »Aber ich habe es gerade als Europäer nicht nötig, mir solche Dinge sagen zu lassen von einem stinkigen...« »Von einem stinkigen?« fragte Abba ruhig. Er hielt jetzt mit seinem Blick die Kalbsaugen fest und ließ sie nicht mehr los. »Nigger«, sagte Herr Endriat. Im selben Augenblick krachte das Marmorstück auf seinen Kopf. Er sank ohne Laut zusammen.
Uli Jäcki las die 10. Folge von Max Moors Roman »Venus in den Fischen«. Technik Jack Jakob, Redaktion und Regie Stefan Heilmann. Eine Produktion von Schweizer Radio DRS 2010. Wird Herr Oskar Endriat noch einmal laut geben oder hat er Abbas Schlag mit dem marmornen Briefbeschwerer nicht überlebt? Sie erfahren es zusammen mit der Fortsetzung der Geschichte am nächsten Dienstag um 15 Uhr in der Lesung im 2. Diese Lesung können Sie auch im Internet nachhören oder als Podcast abonnieren unter drs2.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.